Servus, herzlich willkommen, buenos dias. Und Frage an meinen Gast, auf was werden Sie denn hierzulande am häufigsten angesprochen, wenn es um Ihre alte Heimat Argentinien geht?
Argentinien wird in Verbindung mit Fußball gebracht, das ist ganz wichtig natürlich, da habe ich auch damit kein Problem, im
Weltmeister,
Gegenteil.
Maradona und so weiter.
Und Messi und so weiter, ja klar. Und Krisen, Dauerwirtschaftskrisen, Inflation und so weiter. Das sind die häufigsten Fälle.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft Marcelo Diaz. Inszeniert Theater weltweit.
Ja, grüß Gott, herzlich willkommen, Marcelo Diaz. Buenos Diaz, ist ja schön an Sie gerichtet. Wunderbar. Schön, dass Sie da sind. Was geht Ihnen denn durch den Kopf, wenn Sie an Argentinien denken?
Naja, es ist natürlich, Argentinien ist für mich Heimat. Ich bin mit 26 weg, kam ich nach München dann, der Liebe wegen damals. Und es ist für mich Fußball, Grillen, Pizza, das ist Mate trinken zusammen und stundenlang quatschen. Ich kenne wenig Länder auf der Welt, wo man so viel unter Freunden geredet wird. Also so in der Tradition von Wiener Cafés, wo man sich mit einem Kaffee über 4 Stunden trifft und so weiter. Also das ist, was ich mit Argentinien verbinde. Und natürlich diese Dauerkrisen, die das Land hat.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch genug zu besprechen. Alleine der derzeitige Präsident, der das Land in ziemlich Aufruhr versetzt hat. Wollen Sie mal über diese Stimmung berichten? Sie kriegen es ja sicher auch mit über Freunde, über Verwandte.
Ja, also ich lese auch jeden Tag. Das ist etwas, was mich sehr Sorgen macht, die Situation, also die ganze Lage in Argentinien. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Also im Moment 53% der Argentinier sind unter der Linie der Armut. Also so. Und das ist ein Skandal in einem so reichen Land wie Argentinien. Das kann nicht sein. Und alle Voraussichten nach wirklich, also es wird noch schlimmer. Also so, weil wenn man die ganze Industrie zerstört, wenn man die ganze Kultur zerstört, wenn man alles privatisiert, wenn der Staat reduziert auf das Minimum an Justiz und Militär, dann gibt es keine Aussichten in so einem Land. Ne?
Also, der Präsident sagt selber über sich, er ist Anarchokapitalist.
Ganz genau.
Und so schaut es dann am Ende aus.
Ja, das ist ein Experiment, was man auf keinem Land der Welt gemacht hat. Und er sagt auch immer, es ist, finde ich, interessant, also Argentinien wird die Deutschland, aber Deutschland hat einen Staat wirklich, was sehr anwesend ist und sehr viel für die Bürger tut. Also so wird es nicht Deutschland und nichts. Also es wird gar nichts. Also es wird eine systematische Zerstörung des Landes. Also das wird stattfinden.
Dann sind Sie vielleicht sogar froh, dass Sie hier sind.
Ich bin sehr froh, dass ich in Europa lebe, wirklich, muss ich ehrlicherweise sagen. Also diesen ganzen Zirkus da mitzumachen, das war für mich unerträglich, ja.
Sie sind schon lange in Deutschland, Sie haben es gesagt, Sie sind Theaterregisseur, aber Sie bilden auch aus. Erzählen Sie mal von Ihrem Arbeitsprofil, was machen Sie genau?
Also ich inszeniere sehr viel, gerade in München an der Schauburg inszeniere ich im Moment die kleine Hexe, also wird Premiere am 3. Oktober haben und das ist meine 140. Inszenierung, das ist sehr anschaulich, ja.
Denn so eine Inszenierung hat ja einen langen Vorlauf, also es ist nichts, was man so von heute auf morgen macht. 140 ist, glaube ich, schon echt richtig gut.
Es ist richtig gut, also das heißt, das ist etwas ganz Wichtiges in meinem Leben und das andere ist Unterrichten von Regie vor allem. Also so, ich bin einer der wenigen, der abgesehen von den Hochschulen Regie unterrichtet. Es hat sehr viel Erfolg, sehr viel Nachfragen und mache ich Kursen auf der ganzen Welt über Regie, weil es gibt kaum Leute, die Regie unterrichten. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Und ich glaube, dass die Antwort daran liegt, dass viele Regisseure müssen sie nicht über ihre eigene Arbeit reflektieren. Also sie machen das und die machen das viele sehr, sehr gut, fantastisch sogar. Aber das weiterzubringen, es ist jetzt ein ganz anderer Schritt.
Und das absolut Erstaunliche ist, muss man einfach an der Stelle mal sagen, wie unfassbar gut ihr Deutsch ist und dass man sowas auch in einer Fremdsprache kann, das Theater, das ja sehr, sehr stark ums Wort geht, zu vermitteln als Nicht-Muttersprachler.
Mhm. Ja.
Bravo. Das war ein Kompliment.
Dankeschön. Nein. Und das macht mich sehr stolz natürlich. Also ich meine, das war nicht einfach. Also ich habe ein bisschen mit den Kollegen davor gewitzelt, dass Deutsch müsste man erklären zu einer toten Sprache, weil eigentlich ist es unmöglich zu lernen, also wenn man das jetzt nicht als Kind gelernt hat. Ne? Also es ist eine sehr komplizierte Sprache und ja, ich habe mich sehr, 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 sehr bemüht, also so das richtig zu sprechen. Darf ich eine Anekdote in diesem Zusammenhang erzählen? Als ich nach München kam, klar, vermisst ein bisschen so dieses lateinamerikanische Ambiente und da gab es hier zwei Kneipen, ich weiß nicht, ob sie noch gibt, ich glaube ja nicht, Peseta Loca und La Cumbia. Und da bin ich hingegangen und habe ich so ein bisschen die lateinamerikanische Szene kennengelernt. Sie haben mich eingeladen zu einem Fest, bin ich hingegangen, habe ich wahnsinnig viel gelacht. Dann ging ich nochmal zu diesem Fest und es war so schön und so lustig. Bin ich ins Fahrrad eingestiegen, nach Hause geradelt und habe gesagt, du kommst nie mehr hin. Weil ich wusste, wenn ich mich da einniste in so einer lateinamerikanischen Clique, dann komme ich nicht weiter. Also so, ich wollte in Deutschland was machen. Ich wollte nicht mit Lateinamerikanern hier sein. Also, ne?
Also Sie haben und sich selber kasteit, darauf verzichtet?
Absolut, weil ich wusste, also was dann passiert. Niemand von denen hat Deutsch gekonnt, wirklich.
Lassen Sie uns mal über Ihre Kindheit reden, Herr Diaz. Wann und wo fängt alles an?
Es begann 1955 in Buenos Aires. Da bin ich auf die Welt gekommen und meine Mutter hatte eine deutsche Mutter. Also das heißt, meine Oma, die mit uns auch gelebt hat, bis ich dann ausgewandert bin mit 26, war aus Köln, also aus, genauer gesagt bei Schlappach, Franziska Dransfeld. So haben sie mich dann in einer deutschen Schule angemeldet und dort habe ich dann also diese ganze Volksschule gemacht. Ich hatte vormittags Spanisch. Da mussten wir ja immer jeden Tag argentinische Nationalhymne singen. Und dann haben wir dort gegessen, immer so eine Art Schweinsbraten mit braunen Soße, was weiß ich, und Knödel und solche Sachen. Also ich konnte es nicht mehr sehen. Und dann hatten wir Nachmittag Deutschunterricht. Und beim Deutschunterricht ist jeden Tag der Herr Sommer reingekommen und hat gesagt, guten Tag, Kinder, wir müssen aufstehen. Und sagt, guten Tag, Herr Sommer. Und dann begann er zu dirigieren, wir mussten die deutsche Nationalhymne singen. Mit der Strophe Deutschland, Deutschland über alles. Ich habe erst hier erfahren, dass es diese Strophe nicht mehr gibt.
Und was war der Herr Sommer für einer?
Er war ein Österreicher auch.
Ach so, und hat dann die deutsche Nationalhymne singen lassen. Ja, gut, ja. Sagt auch schon ein bisschen was aus.
Ja, ja, also, und es war lustig, weil ich wollte diese deutsche Nationalhymne nicht singen, aber nicht, weil aus politischen Gründen, also als Kind hatte ich keine Ahnung, nur aus Fußballgründen. Also ich habe mich mit Argentinien fußballmäßig identifiziert und ich dachte, warum soll ich jetzt die deutsche Nationalhymne singen? Und kriegte ich jeden Tag eine Watsche, ne? Also von
Sommer. Vom Sommer, der hat auch noch geschlagen.
Ja, die, jetzt kommen Sie bitte her, ja. Bumm, eine Watsche und dann setzt sie sich bitte hin.
Unglaublich.
Unglaublich, das waren Zeiten.
Argentinien war in dem Sinne natürlich auch ein besonderes Land, denn es war ja zum einen Zufluchtsort für auch etliche Nazis, die sich dort versteckt haben und zum anderen aber auch in großer Anzahl für Juden, die geflohen sind. Eigentlich auch verrückt.
Ganz verrückt, also ich habe gelebt mit meiner Familie zuerst in einem deutschen Viertel, in der Umgebung von Buenos Aires. Und es gibt so viele deutsche Viertel in Buenos Aires, also nicht nur eins, es gibt viele. Und jedes deutsche Viertel hat auch eine deutsche Schule. Und in der deutschen Schule, da haben wir die auch Olympiaden der deutschen Schulen gemacht, mit Handball, Völkerball und solche Sachen. Also es gibt so viele deutsche. Viele sind nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen, aber nicht alle. Aber nicht alle. Also schon davor, während der Wirtschaftskrisen hier, 20er Jahren, sind auch sehr viele Deutschen ausgewandert.
Nach Argentinien und kommen dort in die nächste Wirtschaftskrise. Und dann,
genau. Und da sind sehr, sehr, sehr viele Juden auch ausgewandert. Und ich wurde sehr geprägt davon, muss ich sagen. Weil die deutsche Schule und das deutsche Viertel, das war meine Kindheit. Und dann, wo ich ins Gymnasium gekommen bin, habe ich gemerkt, dass die Hälfte meiner Klasse Juden sind. Das war schon in der Stadt Buenos Aires, nicht mehr in der Umgebung. Und ich war sehr schockiert, weil ich wurde ein bisschen erzogen nach dem Motto Vorsicht mit den Juden. Und da habe ich gemerkt plötzlich, dass sie Menschen sind, dass sie ganz nett sind. Also in Argentinien sind über die Hälfte meiner Freunde sind Juden. Also so, es ist, die Menge ist enorm dort. Man sagt, es ist, glaube ich, die vierte jüdische Kolonie der Welt. also so nach Russland, USA und Israel. Und das ist interessant, weil es gibt auch viele jüdische Viertel. Ne? Und dort haben sich wieder getroffen die Deutschen und die Juden. Und irgendwann spürte ich auch das Bedürfnis, darüber einen Roman zu schreiben.
Genau. Über den wir später noch reden. Genau. Krimi und Roman, den Sie geschrieben haben. Was war denn Ihr Traumberuf als Kind? Hatten Sie schon das Theater im Kopf? Waren Sie schon so ein Öffentlichkeitstyp? Haben Sie es schon genossen, irgendwie vor den anderen Schülern sich zu inszenieren?
Ja. Ja, ich habe nicht liebäugelt, Theater zu studieren, das wäre gelogen. Aber ich war der Hauptdarsteller in jeder Theateraufführung der Schule. Ich hatte riesen Spaß, auf den Brettern zu sein und irgendwelchen Quatsch zu machen. Und ich war immer der Hauptdarsteller. Also von daher wirklich habe ich schon sehr früh gemerkt, dass es mir Spaß macht, vor anderen Leuten zu spielen. Aber das kam viel, viel später, dass ich dann doch für Theater mich entschieden habe. Ne?
Erzählen Sie uns noch ein bisschen von sich selber als junger Mann in Buenos Aires. Wie sahen Ihre Nachmittage, Ihre Abende aus, wenn Sie aus der Schule kamen? Was hatten Sie für Interessen?
Fußball.
Ah ja, ganz einfach.
Das ist ganz einfach. Fußball und Lesen. Also meine Mutter hat mir so Kinderromane geschenkt und ich habe sie gelesen, mein Bruder gar nicht. Also er hat nie ein Buch in seinem Leben gelesen. Warum, weiß ich jetzt nicht, aber es macht mir sehr viel Spaß. Also ich kam natürlich nach 5, also 17 Uhr nach Hause, also Hausaufgaben und so weiter. Es war ein bisschen Fußball, aber Wochenende war Fußball für mich. Fußball hören, weil damals hat man es nicht im Fernsehen sehen können. Also mein Verein Boca Juniors.
Wollte ich gerade sagen, genau, Boca Juniors, Boca muss ja fast so gewesen sein.
Verfolgt und gehört, gelitten und so weiter. Also das war meine Kindheit und ich war schon immer ein Regisseur. Also ich weiß, in der Fußballmannschaft, also so, niemand wollte mit mir spielen, weil ich immer alle angebrüllt habe, da musst du hinrennen, da musst du sagen, jetzt Graf, komm, jetzt verteidigen, jetzt ran. Und sag, jetzt lag mich in Ruhe, bitte. Aber ich war Regisseur schon in dieser Zeit.
Und wie hat sich das auf Spanisch angehört, wenn Sie Kommandos gegeben haben? So spanische Fußballkommandos?
Salile, da palo, salile, vamos, dale, busca la pelota. No te quedes parado.
Also da wäre ich jetzt auch gelaufen, wenn Sie da so gestanden wären und die Anweisungen gegeben hätten. Also wirklich, das gibt man, man sagt ja auch, im Fußball gibt es den Regisseur. Netzer war so einer.
Ja, es gibt den Trainer, aber dann gibt es immer einen Regisseur von innen natürlich, also der die Mannschaft organisiert von innen. Das war ich. Ich war nicht besonders gut als Fußballspieler, muss man auch dazu sagen. Ich war grottenschlecht sogar. Aber ich war ein Regisseur. Also ich wusste, was man machen muss, auch wenn ich das nicht konnte.
So, und als Sie dann 18 waren, 1973, mit welchen Augen haben Sie auf die Welt geblickt? Was wollten Sie? Was war Ihr Plan?
Ich wollte die Revolution machen. Also mit 16 wollte ich schon die Revolution machen. Ich wurde vom Gymnasium rausgeschmissen, also weil ich ein Studentenzentrum organisiert habe, mitten in der Militärdiktatur. Also nicht die ganz schlimme, sondern einige davor.
Es gab immer wieder welche.
Und da wurde ich rausgeschmissen, zusammen mit anderen drei, und haben sie mich als drogensüchtig angezeigt. Und es ist interessant, weil ich habe dann beim Vizerektor, der Arzt war, verlangt, dass man mir einen Attest macht, ob ich Drogen überhaupt genommen habe, weil ich hatte wirklich keine Drogen genommen. Und er hat mir geantwortet, nein, also wenn man Drogen nimmt, du kannst gar nicht beweisen, also so. Aber eigentlich habe ich viel später gemerkt, wo ich hier in Deutschland in einer Demokratie gelebt habe, dass er musste was beweisen, nicht ich. Er muss was beweisen, wenn er mich rausschmeißt. Und ich wollte in dieser Zeit die Revolution machen. Also ich war ein sehr aktiver politischer Militant gegen die Diktatur, für den Sozialismus. Also das war im Trend der Zeit natürlich. Ne?
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2. Marcelo Diaz, Künstler und Pädagoge.
Ja, und davor haben wir Musik aus Buenos Aires gehört, aus dem Jahr 1973, als unser Gast 18 war. Ich habe gerade so fast so ein bisschen so glasige Augen bei Ihnen gesehen. Was hat es jetzt gerade ausgelöst, dieses Lied? Was für Erinnerungen und Gefühle?
Ja, das war meine Jugend. Also da waren wir in dem Park und haben geträumt von einer besseren Welt. und am Strand. Ich kann mich erinnern, diese Lieder haben wir gesungen mit einer Gitarre, mit einem Feuer auf dem Strand und so. Also das war die Zeit, wo man Träume hatte, ne? Also wir haben geträumt, eine bessere Welt zu schaffen, ne?
Ihre Welt sah so aus, dass Sie zu studieren begonnen haben? Nämlich was?
Ich habe Soziologie zuerst studiert. Also bis dann wieder ein Militärputsch kam. Der ganz schreckliche, und der hat einfach alle humanistischen Karriere zugemacht. Und dann Soziologie, Literatur, Philosophie, so auf einmal gab es nicht mehr. Und dann habe ich Wirtschaft studiert, ein Jahr. Ich habe es gehasst, also ich habe es nur gemacht, weil ich was machen musste. Na, zumindest habe ich meine erste wichtige Freundin kennengelernt, das war schon mal was. Und dort in dieser Zeit kam ein Freund auf mich zu und hat gesagt, wir machen jetzt Theater für die arme Viertel in Buenos Aires, in den Elendvierteln. Wir machen Brecht in den Elendvierteln von Buenos Aires. Hast du Lust mitzumachen? Ich sage, ja klar. Dort habe ich wieder entdeckt, also meine Liebe zu Theater. Also es war mehr ein Verzweiflungsarg, weil ich sonst nichts hatte. Also so das, was ich mir vorgenommen hatte, aber das Militär einfach zerstört. Und so habe ich angefangen, Theater zu machen. Und dort habe ich mich angemeldet dann für Schauspiel und so weiter. Und das habe ich dann gemacht und danach noch Regie studiert.
Das heißt, Sie haben es auch richtig gehend gelernt in,
ja,
in,
ja,
Argentinien.
Ja, ja, mhm, ja, 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 ja. Und als ich fertig war erst, kam ich hierher.
So, aber diese Zeit, die Sie beschreiben, Sie haben es ja schon gesagt, 1976 kamen die Militärs an die Macht, ein Putsch in Argentinien gegen Isabel Perón. Was hat das ausgelöst? Wie sah die Realität dann aus, gerade für Menschen wie Sie, die von einer anderen Welt geträumt haben? Wie sah die Realität aus?
Naja, muss man sich vorstellen, also in dieser Zeit habe ich mindestens 15 dicke Freunde verloren. Vom Gymnasium, von der politischen Aktivität, also die entführt worden sind. Wir wussten damals nicht, was passiert mit denen. Und später haben wir erfahren, dass sie umgebracht worden sind, ne? Also das heißt, ich war mit der ständigen Angst, dass irgendwann mal ich dran bin und sie mich abholen. So schaute die Realität für mich aus. Und in dieser Zeit, komischerweise, habe ich mich getarnt. Ich habe mich getarnt, weil ich dann Krawatten, Seidenkrawatten verkauft habe, aber nicht in einem Geschäft, sondern an Privatkunden. Und das war da die High Society von Argentinien. Also an Militärs, an Bankiers, an Firmenchefs und so weiter und so fort. Also ich lief im Anzug und fuhr mit einem guten Auto, weil es war wichtig natürlich, wie man sich präsentiert, aber es war eine Art, sich zu tarnen natürlich, ne?
Habt ihr auch einen Tarnnamen?
Jeder von uns hatte natürlich einen Tarnnamen. Meiner war Mario. Und ich hatte Angst. Ich hatte nur Angst. Also wir hatten Angst. Wir hatten panische Angst. Die meisten sind dann ausgewandert, die nicht dran waren. Ich bin geblieben. Ich konnte nicht weg. Ich konnte nicht.
Die Grausamkeit war groß. Man hat später herausgefunden, dass also Tausende von Menschen, Oppositionelle, wurden tatsächlich teilweise betäubt, in einem Flugzeug mitgenommen und über dem Atlantik abgeworfen.
Viele von denen Freunde von mir. Ganz genau. Damals haben wir es nicht gewusst. Aber ich weiß noch, ich war einmal in Rio de Janeiro und habe ich zum ersten Mal etwas gelesen, was ist mit denen passiert. Und da war ich sehr, sehr schockiert. Das war noch während der Militärdiktatur.
Ganz genau. In diese Zeit fällt übrigens auch die Fußball-WM 1978 in Argentinien, wo auch der DFB kein gutes Bild abgegeben hat.
Die Blamage von Córdoba.
Ja, sportlich, aber hat sich auch mit dem alten Weltkrieg zu oberst getroffen,
ja, ja,
mit Herrn Rudel, und hat letztendlich auch die Militärjunta hofiert. So muss man das, glaube ich, sagen. Auch aus heutiger Sicht verrückt.
Ja, aber es ist interessant, weil wir haben zuerst gesagt, wir müssen das boykottieren, aber wir konnten das nicht. Wir sind alle Argentinier, sind so Fußballfanatiker. In dem Moment, wo der Ball gerollt ist, dann konnten wir das nicht mehr boykottieren. Haben wir zugeguckt, haben wir zugejubelt und so weiter, obwohl wir wussten, dass es falsch ist. Und ich habe auch gehört, und es sind viele Anekdoten in dieser Hinsicht, dass es in den KZs, wo die Leute dann verhaftet waren, haben sie zusammen geguckt, also Opfer und Täter, ne? Und haben zusammen gejubelt, also so. Also das ist unglaublich. Also das erzählt auch sehr viel von der Wichtigkeit von Fußball in Argentinien auch. Ne? Ich habe Glück gehabt. Niemand hat mich verpfiffen. Also anscheinend von meinen Freunden hat niemand irgendwas verpfiffen. Also das ist ein Riesenglück. Und es kommt auch noch hinzu, dass ich 4 Monate komplett im Untergrund war, weil ich verhaftet worden bin, noch in der Regierung von Isabel Perón und gefoltert worden bin und so weiter. Also das war auch kein Witz, also diese Regierung davor, aber es war nicht diese Dimension, die ich dann später hatte, ne? Sie haben mich 24 Stunden gefoltert, also so, weil sie bei mir ein Flugblatt zum Drucken gefunden und so weiter. Aber und dann haben sie mich freigelassen und ich wusste, oder wir wussten, wenn man einen freilässt, in der Regel ist, um diese Person zu verfolgen, zu sehen, mit wem er verkehrt und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mich 4 Monate eingesperrt, ohne auf die Straße zu gehen, in einer Wohnung. Und das war sehr gut, weil die Leute haben mich nicht mehr präsent gehabt. Also deswegen sage ich immer, dass Isabel Perón hat mir nicht die Folter gespart, aber zumindest den Tod, also damals.
Sie sind 1982 nach Deutschland gekommen. Wie eigentlich? Wie kam das zustande?
In einer Reise nach Europa, die ich gemacht habe, habe ich mich in München verliebt, in meiner ersten Frau. Und da waren wir zusammen, eine Münchnerin, und wir wollten zusammenleben. Und wir hatten 3 Alternativen, entweder Buenos Aires, München oder Barcelona als neutrale Stadt. Und ich habe mich für München entschieden, weil ich wollte auch eine Erfahrung im Theater machen, weil ich wusste, dass es in Deutschland ein sehr, sehr gutes Theater gibt. Und dachte, gut, ich komme erst mal ein Jahr nach München und probiere, ob ich hospitieren kann und so weiter. Und deswegen bin ich nach Deutschland gekommen. Ne?
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Marcelo Diaz. Lernt das Schauspiel in den Kellern von Buenos Aires.
Und ist 1982 nach Europa, nach Deutschland, nach München gekommen. Dachten Sie eigentlich damals, es könnte für immer sein?
Nein, niemand geht für immer. Niemand. Ich kenne keinen Menschen, der gesagt hat, ich gehe für immer. Alle haben die Fantasie, zurückzukommen und zurückzugehen. Das war bei mir auch so.
Es war das Jahr, in dem Helmut Kohl an die Macht kam und es dann auch 16 Jahre lang blieb. Wie haben Sie denn die deutsche Politik wahrgenommen? Angenehm langweilig und seriös im Vergleich?
Ganz genau so. Aber ganz genau so. Es waren Riesenunterschiede. Ich kann mich an eine Anekdote erinnern. Ich lief mit einem Schauspieler durch München und plötzlich kommt die Polizei und hat einen Ausweis verlangt. Und Erik, hieß er, sagte Ausweis gegen Ausweis. Und ich guckte ihn nach dem Motto, spinnst du, das kann man nicht machen. Und sie haben dann den Ausweis gezeigt, die Polizei. Da dachte ich, okay, das ist Demokratie.
Man zeigt sich gegenseitig die Ausweise.
Ganz genau. Ja. Ganz genau. Aber es war so zivilisiert, alles, was hier im Parlament so los war und die Politik und so weiter. Also nicht unspannend, das war auch die Zeit von Wackersdorf, es war die Zeit von, da bin ich auch hingegangen, ne? Also es war die Zeit von, wo die Grünen entstanden sind, also so, es war nicht unspannend die Zeit, also viel langweiliger ist in der Schweiz die Politik.
Wie haben Sie denn beruflich hier Fuß gefasst? Wir haben ja schon gesagt, es ist ja nicht Ihre Muttersprache gewesen und Sie sind in die Theaterwelt hier gekommen, können Sie es uns erklären?
Ja, also nach 9 Monate konnte ich schon Deutsch. Also ich habe das wahnsinnig schnell gelernt. Also nicht wie jetzt natürlich, es war viel gebrochener, aber ich konnte mich unterhalten. Und ich hatte mal sehr viele Briefe an Regisseure geschickt, Dieter Dornt und Peimann und Peter Stein und alle die Berühmten von dieser Zeit, immer noch berühmt. Und niemand hat geantwortet.
Was haben Sie reingeschrieben? Hallo, ich komme aus Argentinien und möchte gerne mitmachen.
Ich möchte gerne hospitieren, ja, und lernen von einem Meister und so weiter. Nein, nein, es war schon sehr korrekt und respektvoll. Also, ja, ja. Aber niemand hat geantwortet. Und ich habe gesagt dann, also gut, also ich kann nicht jetzt warten auf irgendetwas. Ich muss selber was unternehmen. Und ich hatte eine sehr, 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 sehr gute Theaterausbildung, eine sehr gute. Und habe ich angefangen in dieser Zeit, was auch Mode war, so Theaterkurse anzubieten, so Schauspielkurse, so für Laien, also nicht jetzt was ausbildungsmäßig. Und habe ich viele Zettel gehängt und so weiter an Theaterwissenschaft, Universität. Und so hat es begonnen tatsächlich. Und ich hatte auf einmal ein Studio, wo 50 Leute studiert haben bei mir. Und es lief blendend wirklich. Aber dann habe ich mit einigen von denen also eine Theateraufführung gemacht in München, in Hasenbergerl, also so ein Hinterhoftheater, das gibt es nicht mehr. Das war eigentlich eine Kabarettbühne, wo Otprecht Fischer unter anderem dort also begonnen hat. Und das hatte so viel Erfolg, das war ein Sommernachtstraum für Kinder, dass ich plötzlich die Aufmerksamkeit von gewissen Theaterleuten hatte. Und nach 3 Inszenierungen der freien Gruppen kamen dann die Stadttheater und haben angefangen, mir also Angebote zu machen. Und da musste ich mein Studio aufgeben, weil da war ich dann ständig auf Achse durch die ganze Republik und habe ich in Essen und in Kiel inszeniert und was weiß ich, auch in München. So hat es begonnen.
Und parallel, wie ging es Ihnen privat in München, so mit Ihrer ersten Frau und mit dem Leben hier so?
Gut. Also die ganz erste Zeit war schwierig. Ich kam im Winter aus dem Sommer. Ich konnte die Sprache nicht. Also es war schon schwierig. Aber danach nicht. Als ich dann Leute vom Theater kennengelernt habe, also hatte ich einen engen Kreis, mit dem ich sehr, sehr viel Spaß hatte. Und ich liebte hier zu leben. Es ging mir gut. Ich hatte auch ein bisschen Erfolg. Also so, ich hatte die Familie. Also es ging mir wirklich gut. Also sehr schön.
Auch mit Kindern?
Ja, ich hatte dann ein Mädchen, lebt noch in München. Also so, sie ist aber 39 inzwischen.
Jetzt haben Sie ja eigentlich festgestellt, dass das Theater auch universell ist. Ist es vielleicht auch so, dass man sich international versteht im Theater?
Absolut. Es ist etwas, was ich immer wieder feststelle. Es ist eine andere Art der Kommunikation. Ne? Also du kannst Leute treffen aus China, Bolivien, Deutschland. Also irgendwie ist eine ähnliche Kommunikation, eine ähnliche Sicht auf die Welt. Also so Theater verbindet. Und das macht das Theater anders wahrscheinlich. In der Bank dauert es ein bisschen länger, bis man wirklich auch persönlich wird.
Ja, Sie haben dann international gearbeitet. Sie haben es ja schon geschildert. Also sind in Italien, in Bolivien haben Sie inszeniert, in Österreich und gleichzeitig auch unterrichtet. Das sind ja quasi Ihre beiden Standbeine. Sie haben auch ein Buch geschrieben, Die Kunst der Regie. Und da gab es eigentlich kaum sowas, so ein praktisch geschriebenes Buch, das nicht nur aus Anekdoten besteht und irgendwie so geschrieben ist, sondern das sehr strukturell eigentlich erklärt, wie Theater funktioniert. Erzählen Sie mal von dem Buch.
Ich war Studiengangsleiter Regie in Zürich an der Hochschule. Und viele Studenten haben mir gesagt, Marcelo, du musst ein Buch schreiben, du musst ein Buch schreiben, du musst ein Buch schreiben. Und sie haben so insistiert und viele Teilnehmer von Kursen. Und dann hatte ich das Pech, dass ich einen Verlag gefunden hatte, also so, die mir einfach angefangen hat, Druck auszuüben, natürlich, dass ich das doch schreibe. Und dann musste ich das schreiben. Ich frage mich, wie und wann ich das geschrieben habe, also weil eigentlich hatte ich keine Zeit. Und so ist dieses Buch entstanden. Es ist aber sehr interessant, was Sie sagen, weil es ist wirklich, alle Bücher, die ich über Regie gelesen habe, gehen über irgendwelche Anekdoten eigentlich. Ne? Als ich Studiengangsleiter wurde in Zürich, musste ich mir Gedanken machen, wie kann man diesen Stoff systematisieren? Also so, wie kann man das vermitteln? Also wie kann man das strukturieren, dass die Leute ein Handwerk bekommen? Und diese Reflexion war für mich ganz wichtig und deswegen, das konnte ich dann niederschreiben.
Also man kann da auch lernen, wie kompliziert der Sachverhalt eigentlich ist und auch wie einfach zugleich. Also es gibt gewisse Regeln, die man folgen muss, aber man lernt, es ist wahnsinnig schwierig. Man hat sozusagen muss erstmal ein Stück gefunden werden, dann muss man schauen, mit welchen Schauspielern, welchen Etat hat man, Bühnenbild, Kostüme, Werktreue, ja oder nein, wie interpretiert man es? Die Schauspieler sind auch sensibel, haben ihre kreativen Ansprüche. Also wenn man so liest, denkt man sich, es ist schon ganz schön kompliziert, am Ende doch.
Absolut, absolut. Aber Sie bringen es richtig auf den Punkt, weil es ist, ich sage immer, Theater ist unglaublich komplex und unglaublich einfach gleichzeitig. Und alle diese Momente sind genau, also so die Punkte, also die Arbeit mit den Schauspielern ist es am schwierigsten natürlich, weil man muss gucken, wie man das Beste draus holt und man muss gucken, was jeder braucht und jeder braucht was anderes. Also so, es ist alles nicht einfach. Aber es ist eine wunderschöne Arbeit, weil es mit Menschen zu tun hat. Also man tut etwas zusammen in einem Team. Es ist nicht diese Einsamkeit des Malers oder des Schriftstellers, ne? und man setzt sich wirklich mit den Problemen der Gesellschaft auseinander, ohne die Pflicht, Lösungen anbieten zu müssen. Ich habe keine Lösung, aber ich schildere das Problem, damit es die Leute sich damit auseinandersetzen.
Sie hören 1:1 unseren Talk auf Bayern 2 heute mit Marcelo Diaz. Er stammt aus Argentinien, lebt in München, hat sich in Europa, in Deutschland und auch in der Schweiz einen Namen gemacht als Theaterregisseur und Lehrer, der anderen die Kunst einer gelungenen Inszenierung beibringt. Die haben jetzt gerade auch so gesagt, ach Mensch, all die Orte, chinesischer Turm, die Isar und so weiter.
Gell? Stachus.
Stachus, ja. Gell? Sie haben auch Ihr Glück gefunden, wieder Ihr Glück. Sie waren schon mal verheiratet, jetzt zufrieden und glücklich mit dem Leben.
Sehr. Ich lebe eigentlich in Madrid, bin ich aber ein halbes Jahr im deutschsprachigen Raum. Und
immer wieder auch in München, wo Sie auch oft inszenieren?
Absolut, auch in München oder in Osnabrück oder in Ingolstadt oder was weiß ich. Also, aber München ist sehr wichtig.
Und sind mit einer Argentinierin jetzt liiert?
Genau, also seit aber schon 33 Jahren. Auch eine Tochter, 25. Nee, aber es ist eine sehr schöne Kombination, in Spanien das Leben zu genießen und hier zu arbeiten. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Also so, weil man muss sagen, also ich habe auch Theater in Spanien gemacht und das ist wirklich nicht das Gleiche. Es ist wirklich sehr, sehr schlecht organisiert. Also man hat nicht die Qualität der Schauspieler. Also das deutsche Theater ist für mich das beste Theater der Welt. Also das ist aber vom Weiten, in jeder Hinsicht.
Gibt es denn eigentlich ehemalige Theaterschüler von Ihnen, die später auch bekannt geworden sind?
So, ja, viele. Zum Beispiel David Bösch, also ein ganz berühmter Regisseur. Thomas Schweigen war Intendant in Basel und Theater Basel im Schauspielhaus in Wien. Nein, es gibt viele wirklich, also absolut, ja.
Und was ist denn Ihre Handschrift, wenn Sie selber inszenieren? Woran würde ich denn eine Marcelo Diaz-Inszenierung erkennen?
Es ist sehr körperlich, sehr lebendig, sehr rhythmisiert und witzig. Auch in den Tragödien. Ich suche in der Tragödie auch den Witz. Ich denke, das ist mein Stempel, meine Unterschrift.
Und neben all dem, was Sie uns ja jetzt schon geschildert haben in der letzten Stunde, haben Sie auch noch ein neues Kapitel aufgeschlagen mit Anfang 60. Sie haben einen Krimi geschrieben, Die Schatten der Anderen, ein Buch, ja, vielleicht erzählen Sie selber mal, das über verschiedene Zeitebenen springt und auch mit Ihrem Leben indirekt was zu tun hat.
Genau, die Mengen Deutschen, mit denen ich aufgewachsen bin, die Mengen Juden, mit denen ich dann zusammenlebte und so weiter, es hat mich immer sehr sensibel gemacht auf dieses Thema. Und ich wusste, dass diese Rattenroute Grab, also so, wo die alten Nazis eigentlich dann Zuflucht gefunden haben, so nach Argentinien, also nach Amerika insgesamt, also zum ganzen Kontinent, aber viele nach Argentinien. Ne? Dieses Thema hat mich sehr interessiert und habe ich auch sehr, sehr viel recherchiert, also wie diese Route war, also wie gingen sie von Deutschland wohin und dann von welchen Hafen, wer hat sie protegiert und so weiter. Also das steht alles in diesem Buch. Es ist kein Dokumentarbuch, um Gottes Willen, es ist ein Roman, es ist Literatur, aber basiert auf tatsächlichen Ereignissen, die stattgefunden haben. Und das ist wirklich die Geschichte von einer Familie von Juden, die dann vor dem Krieg nach Argentinien Zuflucht findet und dann 1945 kommt die Nazi-Familie, die diese gleiche Familie zerstört hat. Und sie treffen sich dort wieder. Ne? Auch die Kinder von denen, weil die eine geht einfach in die politische Aktivität, also so der 70er Jahren und so weiter, und der andere Teil geht also zum Militär, also so die Kinder von denen, also das heißt, dieser Widerspruch, dieses zwischen links und rechts und so weiter, es ist nicht abzuschaffen, also das ist Teil dieser Gesellschaft. Und dann müssen beide auswandern, also einer wandert aus, nachdem die Militärdiktatur dann gefallen ist und so weiter, und sie treffen sich in Europa wieder.
und Sie haben es zuerst auf Spanisch geschrieben, genau. Und dann wurde es ins Deutsche übersetzt und Sie haben sich gleich in einen Rausch geschrieben. Es soll gleich eine Trilogie werden. Sie haben gleich mal irgendwie 800, 900 Seiten runtergehauen.
Es sollte nicht eine Trilogie werden.
Aber es wird eine.
Aber es wird eine, ganz genau. Ich habe dann 900 Seiten geschrieben und habe ich das einem Verlag gegeben. Und der Verlag sagte, das ist aber, das können wir nicht rausbringen. Also das kauft niemand 900 Seiten. Und der Preis ist auch dann nicht zahlbar. Lass uns das als Trilogie machen. Und sage, ja, aber ich habe das nicht als Trilogie geschrieben. Und sage, ja, ja, gut, aber es muss so sein. Es war für mich sehr schön, diesen Roman zu schreiben, also diese Romane zu schreiben. Aber ich habe natürlich nie jetzt den Anspruch gehabt, jetzt Schriftsteller zu werden. Ich habe schon einen Beruf, also das mache ich jetzt als so nebenbei. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache, also so, aber es war wunderschön, das zu machen. Und es sind sehr persönliche Inhalte dort auf jeden Fall.
Also Sie haben ein Buch geschrieben und was haben Sie dafür fürs Leben gelernt, mal auf diese Seite zu gehen, ein Buch zu schreiben, letztendlich die Vorlage zu schreiben?
Es ist eine tatsächlich eine ganz andere Perspektive, aber ich merkte beim Schreiben, dass ich wirklich einen ausgeprägten Sinn für Dramaturgie hatte, natürlich über das Theater. Und es ist ein Politkrimi, also so genauer gesagt, ne? Weil es ist Krimi auf jeden Fall, es ist sehr unterhaltsam in dieser Hinsicht, weil man weiß ja nie, wer der Täter war und dann etc. etc. Aber und dieses, ich habe wirklich benutzt, also so diese, das alles, was ich gelernt habe, wie man Dramaturgie im Theater behandelt, wie macht man das spannend. Also der Moment, also die innere Konflikte, der Moment der Entscheidung. Das ist immer der interessanteste Moment im Theater, ist, wenn die Figur eine Entscheidung trifft und in welcher Richtung entscheidet sich da, so weiter und so fort. Also das heißt, ich habe wirklich alles das Gelernte vom Theater angewendet für diese Politkrimi. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber es ist grausam, weil man wahnsinnig alleine ist. Manchmal habe ich nicht so eine Idee bei den Proben, aber ich habe die Schauspieler, die dann Ideen haben. Aber hier beim Schreiben, wenn ich keine Idee habe, dann hat niemand eine Idee. Und ich ging spazieren und ich wusste, irgendwann kommt die Idee, aber man weiß ja nie, wann. Manchmal dauert 3 Tage, 4 Tage, eine Woche, was weiß ich. Also es ist schon sehr, sehr schwierig. Das Theater ist einfacher. Es ist schwieriger, weil es mit Menschen zu tun hat, aber es ist auch einfacher, weil es mit Menschen zu tun hat. Und wenn du die Idee nicht hast, hat das jemand anderer. Ne?
Letzte Frage an Sie. Sie haben vorher erzählt, Sie haben von einer besseren Welt geträumt. Das war Ihr Antrieb als junger Mann. Ist es vielleicht auch immer noch? Wie geht es Ihnen mit der Welt, die Sie im Moment vorfinden? Mit Kriegen, mit Neonazis in Parlamenten, mit Klimawandel. Wie geht es in Ihrem Traum?
Sehr schlecht. Wirklich, mir geht es sehr, sehr schlecht. Ich habe das Gefühl, in meinem Privatleben geht es ganz gut, aber ich war nicht die Person, dass es ausreichend war, wenn es mir gut geht. Ich habe einen wunderschönen Beruf, den ich immer noch wahnsinnig gerne ausübe. Und ich habe eine Familie, ich habe viele Freunde. Es geht mir auch finanziell gut. Also es ist alles da. Aber es kann mir nicht gut gehen, wenn ich merke, dass diese Welt... Also ich habe das Gefühl, ich habe versagt. Ich wollte eine andere Welt und ich habe versagt. Ich habe Leute nicht überzeugen können, dass es eine bessere Welt möglich ist. Es geht mir sehr, sehr schlecht und ich habe ein bisschen diese Hoffnung verloren und mir fehlt dieser soziale Traum im Moment. Ich weiß nicht, an was ich mich orientieren soll. Ne? Also natürlich träume ich nach wie vor von einer besseren Welt. Aber erstmal ist diese Welt schwieriger zu benennen, welche das ist. Und zweitens, ich habe nicht eine Organisation von Menschen um mich herum, die dafür kämpft. Ne? Mhm. Und das geht mir wahnsinnig ab.
Aber so können wir jetzt nicht auseinandergehen. Sagen Sie uns doch irgendwas Hoffnungsfrohes. Worauf freuen Sie sich gerade?
Nein, ich habe immer geglaubt, dass das Theater auch die Welt verändern kann. Irgendwann habe ich verstanden, dass das Theater die Welt nicht verändern kann, weil sonst hätten wir das schon längst verändert. Aber das Theater kann unglaubliche Anstöße geben an individuellen Menschen. Menschen, die offen sind dafür, Menschen, die nach einer Aufführung dann reflektieren, ins Gespräch kommen mit anderen Menschen. Und ich glaube, dass das meine Aufgabe ist auf der Welt. Jetzt nicht so sehr politisch, sondern in diesem Sinne wirklich Menschen zum Nachdenken zu bringen, ohne den Anspruch zu haben, also so die Welt zu verändern. Ich verändere vielleicht Menschen. Ich gebe Anstöße, ich gebe vielleicht Anregungen, über gewissen Dingen nachzudenken. Und das ist viel, das ist sehr, aber sehr viel.
Das war unser heutiger Gast, Marcelo Diaz, vielfach preisgekrönter Theaterregisseur aus Argentinien, der schon seit den 80er Jahren hier lebt und inszeniert und unterrichtet. Sein Roman »Die Schatten der Anderen« ist beim Fahrnauer Verlag erschienen. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Die heutige Sendung gibt es zum Nachhören als Podcast in der ARD Audiothek und noch ein Hinweis, 1:1 der Talks auch live auf dem BR Podcast Festival in Nürnberg zu sehen, am 16. Oktober um 20 Uhr im BR Studio Franken mit Caro Matzko, die dort Karl Theodor zu Gutenberg empfängt, und Sie können dabei sein. Alle Infos und Tickets gibt's unter podcastfestival.de.